Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live hier aus unserem wunderschönen Studio in Schwarzach bei RusMedia. Mein Name ist Michael Brock, ich bin Feinjournalist, darf hier bei Ländle TV und für Voll.at heute Vorarlberg Live moderieren. Und zu Gast bei mir ist Christoph Bitschi, FPÖ-Chef und seit etwas mehr als einem Jahr Landesstatthalter Vorarlbergs. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Sie haben ja schon ein bisschen Regierungsbilanz gezogen. Was ich gehört habe, ist, dass Sie auch die Bevölkerung gefragt haben, wie sie Bilanz zieht anhand einer Umfrage. Wie sehen Sie das Ergebnis?
Ja, es stimmt, wir sind jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr in dieser Landesregierung. Wir sind natürlich in einer relativ schweren Zeit auch in die Landesregierung gestartet. Ich habe es immer sehr offen formuliert. Vor etwas mehr als einem Jahr hatten wir die Entscheidung, bleiben wir in Opposition, beurteilen wir die Situation weiter vor der Seitenlinie oder arbeiten wir aktiv mit. Trotz der verschiedensten Krisen, die ja aktuell noch über Vorarlberg schweben, sind wir, glaube ich, gut durch dieses erste Jahr gekommen und ist richtig, wir haben auch abgefragt, die Vorarlberger Bevölkerung, wie sie die Situation sieht, klassische Sonntagsumfrage und da kann man zumindest so viel sagen, dass sich die Regierung in Summe bestätigt und vor allem die Opposition in Wahrheit noch bei den gleichen Werten ist wie bei der letzten Landtagswahl und das zeigt, dass trotz schwieriger Reformen die Arbeit in die richtige Richtung geht.
Ihnen scheint ja nichts irgendwas anzuhaben, wenn man auch diese Umfrage ansieht. Sie sind ins Amt getreten, in Ihre Zuständigkeitsbereich fällt dann die Führerscheincausa. Wir diskutieren sehr viel über den Stadttunnel, über Bauverzögerungen, Baustopps, Rechtsanwaltskosten. Die Landesregierung muss sparen, aber die Umfragewerte und auch wenn man mit der Bevölkerung spricht, dann scheint es so, als ob das an Ihnen abprallt wie Teflon. Können Sie überhaupt etwas falsch machen?
Na, ich glaube, in der Landesregierung kann man aktuell sehr viel mal falsch machen. Wir sind in die Landesregierung gestartet und die Bevölkerung hat schon gemerkt, nach 10 Jahren Schwarz-Grün gilt es einiges zu korrigieren. Es ist da sehr große Erwartungshaltung auch da, das Ganze sehr schnell zu machen. Ich habe es auch in einem Interview sehr offen angesprochen. Auch mir geht einiges zu langsam in dieser Landesregierung. Trotzdem geht es in die richtige Richtung. Ich glaube, wir haben die Bevölkerung auf unserer Seite, weil eine Politik des erhobenen Zeigefingers mit uns auch beendet wurde. Wir versuchen, die großen Themen dieses Landes auch gemeinsam mit der Bevölkerung umzusetzen. Und was ich spüre die letzten Monate, die Bevölkerung sehnt sich nach einer sehr klaren Linie. Es gibt ja viele Politiker, die die tagesaktuelle Meinung auch vom Tag abhängig machen. Mit mir gibt es einen sehr klaren Kurs. Die Bevölkerung hat sehr klar gewusst, was sie wählt. Und diese Programme setzen wir jetzt Schritt für Schritt um. Ich glaube, über die Detailthemen werden wir noch sprechen. Aber beispielsweise beim Stadttunnel haben wir gewisse Themen übernommen, haben eine klare Struktur hineingebracht und sind jetzt so weit, dass wir kurz davor stellen, das Hauptbaulos, den Haupttunnel auch zu starten.
Das heißt, dass Sie ein bisschen einen Saustall des Vorgängers in der Zuständigkeit aufräumen müssen beim Stadttunnel. Das wäre ja der Regierungspartner.
Ganz im Gegenteil, ich habe ja Teile von der ÖVP übernommen, Teile vom grünen Partner davor übernommen und man kann sagen, es gibt bei den Ressorts, die ich von Marco Tittler übernommen habe, trotz Schwierigkeiten eine sehr klare Strukturierung in anderen Bereichen. Vielleicht sprechen wir noch darüber, zum Beispiel über die Radinfrastruktur beziehungsweise über die versprochenen Projekte in der Radinfrastruktur. Da hat eher Chaos geherrscht, da haben wir schon einige Monate gebraucht, um da auch wieder alles auf Schiene zu bringen.
Bleiben wir beim Stadttunnel. Der Zeitplan wurde geändert, das wurde aus 2 Bauetappen wurde 1 Bauetappe. Wie realistisch schätzen Sie denn die Chance ein, dass Sie es sein werden, der noch in dieser Legislaturperiode den Stadttunnel eröffnet?
In dieser Periode wird es mit Sicherheit nicht mehr gehen. Wir werden den Stadttunnel bis 2030 fertig bauen. In den Gesprächen mit der AG, aber auch mit der zuständigen Abteilung hat sich in den letzten Monaten ein neuer Bauablauf auch ergeben.
Okay, ich habe mich verrechnet. Das geht sich wirklich nicht aus.
Anfang der nächsten, also von den Wählerinnen und Wählern ab,
ob ich das als ein Jahr verzählt, Anfang der nächsten Legislaturperiode.
Das hängt sehr stark von den Vorarlbergerinnen und Vorarlberg ab, als ob ich diesen Stadttunnel eröffnen werde oder nicht. Da bin ich guter Dinge, dass es funktionieren wird. Wir haben im Jahr 2025 sehr viel über Optimierungen auch in meinen Ressorts gesprochen und da haben wir uns auch mit den Experten des Stadttunnels zusammengesetzt, darüber nachgedacht, wie wir auch beim Stadttunnel Zeitpläne und Kosten optimieren können. Und da gab es diesen Vorschlag, den Zeitablauf, den Bauablauf des Tunnels auch zu verändern. Das soll auch Kosten sparen. Da haben wir aktuell jetzt ein Verfahren am Laufen, ein 18b-Verfahren, weil wir hier in der UVP-Gesetzgebung sind. Und da werden wir, glaube ich, bis Mitte Sommer auch wissen, in welche Richtung das geht. Und ich bin guter Dinge, dass wir durch diese Maßnahme auch beim Stadttunnel ein notwendiges Sparen umsetzen können.
Dann haben Sie meine nächste Frage schon beantwortet, wie es mit dem UVP-Verfahren steht. das läuft. Wie viel können Sie denn einsparen beim Stadttunnel?
Das hängt jetzt sehr stark davon ab. Wir haben ein ganzes Maßnahmenpaket auch ins UVP-Gesetz oder in die UVP-Gesetzgebung eingebracht. Wir diskutieren aktuell oder die Behörde diskutiert aktuell mit den zuständigen Sachverständigen und wir werden Mitte Sommer wissen, was davon auch umgesetzt werden kann.
2 Millionen rein Anwaltskosten sind schon angefallen für den Stadttunnel. Wie hoch sind die Anwaltskosten budgetiert in diesem Projekt?
Das ist ja nicht ganz richtig. Die Grünen haben immer behauptet, in meiner Amtszeit hat es 2 Millionen gegeben. 2 Millionen seit 2015. Also wir sind hier in einem sehr komplexen Verfahren. Jeder, der sich mal ein bisschen mit der UVP-Gesetzgebung auseinandergesetzt hat, weiß, das ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Wir haben auch sehr viel mit Projektgegnern zu bekämpfen. Da wird viel auch Einspruch betrieben. Wir müssen uns professionell vertreten, darum auch die Anwaltskosten. Wenn man die 2 Millionen im Vergleich zur Gesamtsumme sieht, sind wir relativ gut unterwegs. In dem Bereich sind wir hervorragend vorbereitet und ich gehe davon aus, dass die Anwaltskosten, sofern es nicht zu viele Einsprüche gibt, in dem Verfahren auch relativ niedrig sind.
Da spielen auch die Enteignungen eine Rolle. Wie weit sind Sie da?
Es sind ja keine klassischen Enteignungen. Wenn wir über Enteignungen nachdenken, hat man immer das Gefühl, man fährt da mit der Straße durch den Vorgarten. Wir sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, mindestens 15 Meter unter dem Baugrund, wenn wir mit dem Stadttunnel kommen. Und in den aktuellen Prozessen, in denen wir uns befinden, sind wir guter Dinge, dass wir es Schritt für Schritt umsetzen, damit der Gesamtzeitplan dann auch halten kann.
Also die Verfahren laufen auch da noch?
Richtig.
Rechnen Sie damit Einsprüchen?
Es hat Einsprüche gegeben. Es hat, wenn es um diese dinglichen Rechte, es sind ja keine Enteignungen, sondern dingliche Rechte gibt, immer Diskussionen. Aber es hat sich in Summe deutlich positiv entwickelt, als es zuerst ausgeschaut hat.
Bleiben wir bei der Straße in Ihrem Zuständigkeitsbereich. Da fallen ja jegliche Landesstraße, die irgendwann mal renoviert werden muss. Wir sind hier in Schwarzach, wir sind direkt neben dem Achrheintunnel. Ich arbeite schon lange hier und fahre fast täglich hierher und es kommt relativ oft vor, dass dieser Tunnel gesperrt ist. Was ist da falsch gelaufen? Warum muss der ständig renoviert werden?
Es gab immer wieder die mediale Kritik, warum wir den Achrheintunnel so oft sperren müssen. Ich bin ein paar Wochen im Amt gewesen, da hat es im Jahr 2024 auch eine Sperrung gegeben. Ich habe mir das in der Nacht einmal dann vor Ort auch angeschaut. Die Sperrungen sind einfach notwendig, um den Tunnel auch zu erhalten, um zu reinigen. Vor allem die Abwassersituation. Es gibt hier sehr viel Einflüsse, auch aus dem Gebirgsbereich, ist ganz ein Komplexe. Da geht es um Kalkhaltung, das ist alles hochtechnisch und schlichtweg notwendig in dieser Situation, weil es die Rahmenbedingungen so machen. Also es wurden keine Planungsfehler oder sonst was begangen. Es ist schlichtweg für die Erhaltung notwendig, die Nachtsperren so auch umzusetzen und da auch zu garantieren, dass die Qualität erhalten bleiben kann.
Also kein Pleiten-Pech- und Pannentunnel?
Ganz im Gegenteil, hochprofessionell. Ich habe es mir vor Ort auch angeschaut.
Wusste man das, als man gebaut hat?
Das war von Anfang an klar.
Sie haben auch die Brückensanierungen geerbt. Da gab es ja auch eine Untersuchung. 61 von 614 Brücken. Nur an Landesstraßen werden als mangelhaft eingestuft. Ist überhaupt das Geld da, um diese Brücken zu sanieren? Das drängt ja auch ein bisschen die Zeit.
Auch hier muss man, glaube ich, bei den Begrifflichkeiten sehr vorsichtig sein. Es hat so manche Berichterstattung gegeben, als ob die Brücken im Land kollektiv zusammenbrechen. Es gibt verschiedene Einstufungsmöglichkeiten. Sobald man in Brückenklasse 4 ist, wird es relativ intensiv, auch was Investitionen betrifft. Wir haben speziell im unteren Rheinteil die Situation, dass die Straßeninfrastruktur aus den 70er, 80er Jahren kommt. In der Zwischenzeit hat sich der Verkehr deutlich erhöht, weil es zum Glück auch ein gewisses Wirtschaftswachstum gegeben hat. Manche Straßen, manche Brücken sind auch deutlich ins Alter gekommen. Man hat in den letzten Jahren auch sehr viele Projekte zurückgestellt, nach hinten geschoben. Und darum ist es meine Aufgabe als Verkehrslandesrat, jetzt auch die Budgets in den nächsten Jahren zu garantieren. Es gibt ja unterschiedliche Zahlen, wie stark unter unserem Einfluss auch die Investitionen in die Infrastruktur gestiegen sind. Es ist schlicht und ergreifend notwendig, denn wenn man Brückensanierungen nach hinten schiebt, bedeutet das noch nicht, dass die Brücke gesperrt werden muss. Es bedeutet aber, dass die Kosten auf jeden Fall steigen werden. Und darum haben wir hier einen sehr klaren Plan, wie wir die nächsten Jahre Schritt für Schritt die Brücken sanieren, die Tragwerke sanieren, aber natürlich auch wichtige Entscheidungen treffen. Sie haben es angesprochen, wir sind hier in Schwarzach. Ein Hotspot, was die Verkehrsinfrastruktur und auch die Stausituation betrifft. Wenn wir uns Dornbirn Nord anschauen, das Güter- oder Industriegebiet Wolfurt-Lauterach, das wird sich die nächsten Jahre entwickeln. Und darum ist es hier auch notwendig, in die Straßeninfrastruktur zu investieren, weil ich es als Aufgabe des Landes auch sehe, eine hochqualitative, leistungsfähige Infrastruktur zur Verfügung stehen. Denn eines will ich nicht, dass Investitionen in Vorarlberg verhindert werden, weil wir argumentieren müssen, dass die Infrastruktur nicht passt.
wenn Sie sagen, einen klaren Plan bei den Brücken, wie sieht denn dieser Plan aus? Welche Brücken kommen als nächstes? Wie lange geht das und was kostet das?
Wir haben uns, wenn man uns die jetzigen Budgets anschaut, ein großer Eckpfeiler aktuell bis 2030 ist mit Sicherheit der Starttunnel. Wenn wir dann über 2030 hinausblicken, kann ich aber jetzt schon garantieren, dass die Budgets nicht rückläufig sein werden, sondern ab 2030 ein großes Investitionspotenzial auch vor allem in die Sanierung gehen wird. Also wenn man den Stand heute hernimmt, den wir in die Straßeninfrastruktur investieren, muss das inflationsangepasst die nächsten Jahre so weitergehen. Sonst bauen wir hier eine regelrechte Bugwelle auf und das wird zu mehr Kosten auch in der Zukunft führen.
In Lustenau eilt es ziemlich, was zumindest die Planung betrifft. Wie weit sind Sie da? Gibt es da Neuigkeiten?
Also wenn man da manche Aussagen auch der Grünen aus der Landtagssitzung verfolgt hat, hat man ja das Gefühl, dass die Brücke nächstes Jahr einfällt. Wir haben da sehr klare Messungen. Der Brücke geht es gut. Die wird auch einige Jahre noch halten. Es stimmt, wir sind hier in vertieften Planungen, wie die Brücke auch umgestaltet werden kann. Da gab es lang die Frage, kann die Brücke saniert werden oder muss die Brücke neu gebaut werden? Wir wissen heute, die Brücke muss neu gebaut werden. Es gibt intensive Diskussionen mit Lustenau. Sie sind sehr verkehrsgeplagt. Da gibt es ein großes Projekt, das für Entlastung auch in Lustenau sorgen wird, eine Ortsumfahrung, nämlich die S18. Und wir werden hier gemeinsam, und das habe ich auch im Landtag versprochen, mit der betroffenen Gemeinde hier die richtigen Entscheidungen auch mit der Schweiz treffen.
Lustenau möchte ja einen anderen Ort für die Brücke, für den Grenzübergang. Haben Sie da einen Zeitplan, wenn Sie sagen, es gibt vertiefte Gespräche, man sieht sich das an, man will mit der Gemeinde reden? Bis 2018 wird man nicht warten können wahrscheinlich.
Wir haben ja grobe Zeitachse, dass in den nächsten 10 Jahren die Brücke auch neu gebaut werden muss. Bis 2033, bis 2034 sollte der Neubau auch erfolgen. Und wir möchten jetzt speziell die nächsten Monate nutzen, um hier eine enge Abstimmung zu führen, gemeinsam mit Lustenau, gemeinsam mit der Schweiz. Und dann werden wir Ende Jahr auch eine klare Linie vorliegen haben.
Sie haben den Radverkehr gestern angesprochen als Beispiel für Förderungen Ihres Vorgängers, den Bürgermeister Radeln und Speichen-Kobolde, glaube ich, war es. Was haben Sie denn noch gefunden und gecancelt?
Wir haben alle Projekte in der Straßeninfrastruktur einer Prüfung unterzogen, so auch die Radprojekte. Es gab ja da unzählige auch Luftschlösser, die geplant wurden. Wir sind hier nicht weit weg vom Lustenauer Ried. Da soll es eine Radverbindung hier zwischen Lauterach und Lustenau geben, Radeln durchs Ried. Das Projekt hätte unter meinem Vorgänger 16,8 Millionen Euro gekostet. Wir haben uns das Ganze jetzt noch einmal angeschaut, sind aktuell bei einer Summe von 6,8 Millionen, haben also bei einem einzigen Projekt auf einen Schlag 10 Millionen einsparen können. Und so sind wir Schritt für Schritt die Projekte auch durchgegangen. Sie haben es richtig angesprochen. Ich habe mir auch so manche Veranstaltungen angeschaut. Es hat eine Challenge gegeben, wo die Bürgermeister gegeneinander gefahren sind, wer mehr Radkilometer fährt. Es freut mich, wenn die Bürgermeister Rad fahren. Es braucht aber, glaube ich, keine eigene Veranstaltung dazu, die durchs Land Vorarlberg auch gefördert wird. Und darum haben wir auch beim Radbudget deutliche Einsparungspotenziale gefunden.
Wo haben Sie die 10 Millionen beim Radeln durchs Ried gefunden?
Bautechnisch ganz einfach erklärt, es geht da um sehr viele Brückentragwerke. Die Brückentragwerke waren ursprünglich ausgelegt für Lkw-Verkehr. Man hat es dann argumentiert, weil der Winterdienst notwendig ist. Komme zum Glück selber aus diesem Bereich, weiß, da gibt es auch kleinere Fahrzeuge. Wir brauchen ja keine Lkw-Brücken. Auch was Breiten des Radweges betrifft, es wurde ursprünglich eine Breite angenommen, die beispielsweise im Bereich Lauterach nicht auf dem Damm Platz gefunden hätte. Man hätte daneben einen neuen Radweg bauen müssen. Und durch solche Überlegungen mit relativ viel Hausverstand haben wir die 10 Millionen innerhalb kürzester Zeit auch gefunden.
Das heißt, der Radweg kommt, aber halt eine andere Dimension.
Das war vor allem der Wunsch der Betroffenen in den umliegenden Gemeinden. Wir wollen diesen Radweg haben, wir brauchen aber keine Radautobahn durchs Ried.
Wie sieht es mit dem Radtunnel aus im Vorderland?
Wir haben dieses große Projekt am Kummer. Das Gesamtprojekt hat unter dem Vorgänger ein Ausmaß von 35 Millionen Euro angenommen. 4,5 Millionen würden in einen Radtunnel fließen. Wir haben uns jetzt mit den betroffenen Gemeinden noch einmal zusammengesetzt, wollen bis zum Sommer eine Alternative zu diesem Radtunnel finden. Investitionen in diesem Bereich sind sehr wichtig. Wir sind hier im Bereich Klaus, was den Bahnhof betrifft, bereits in Umsetzung und wollen hier Schritt für Schritt auch weiterkommen.
Also bis im Sommer wird feststehen, wie dieses Projekt aussehen könnte und wo Sie da ein paar Millionen finden.
Wir werden sie finden, da bin ich sicher.
35 wird es nicht sein.
Mit hundertprozentiger Sicherheit nicht.
Weil wir gerade über Förderungen gesprochen haben, Landeshauptmann Wallner hat Anfang des Jahres, also erst vor kurzem bekannt gegeben, dass die Landesregierung 54 Millionen Euro weniger ausgegeben hat als geplant. Ich habe natürlich nachgefragt, wo die 54 Millionen sind. Die Antwort war, das kann man dann erst beim Rechnungsabschluss sagen. Wissen Sie, wie die 54 Millionen zustande kommen?
Ja, wir waren ja in einer sehr kniffligen Situation im Jahr 2025. Wir sind in ein laufendes Budget eingegriffen, was so völlig unüblich ist. Normal definiert man fürs nächste Jahr ein Budget und setzt das dann Schritt für Schritt um. Trotzdem sind wir nochmal über die Bücher gegangen, weil wir als Landesregierung auch klar gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Trendumkehr, was die Schuldenbildung betrifft. Jedes Jahr über 200 Millionen Schulden zu machen, entspricht nicht dem freiheitlichen Gedanken, was Finanzpolitik betrifft. Wir haben jetzt diese 50 Millionen gefunden, die setzen sich meines Wissens nach zusammen aus Mehreinnahmen und auf der anderen Seite über 30 Millionen an Einsparungspotenzial. Man hat da sehr viel diskutiert die letzten Monate. Wir hatten gestern eine Aktuelle Stunde, wo uns die Grünen ausgerichtet haben, wir sollen mit der Sparerei endlich aufhören. Wir haben damals bei den Regierungsverhandlungen schon ganz klar gesagt, wir wollen auch eine vernünftige Budgetpolitik mit Hausverstand. Wir wollen auch es in dieser Periode noch schaffen, wieder ein Nulldefizit hinzubekommen. War ja vor meiner Zeit in der Regierung selbst in einem Unternehmen tätig. Da ist es völlig üblich, dass man Nulldefizite hinbekommen muss. Es muss Jahre geben, wo man investiert, auch Schulden macht. Aber diese Budgetpolitik der letzten Jahre, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, hätte das Land nicht verkraftet. Und darum haben wir diesen sehr schwierigen budgetären Prozess gestartet und in einem ersten Schritt jetzt auch über 50 Millionen zusätzlich ins Budget bekommen.
Aber wie genau sich die zusammensetzen, wissen Sie auch nicht?
Ich weiß es in meinem Ressort. Wir haben hier knapp 10 Millionen Euro gefunden, wo wir auch eingespart haben.
Also der Radweg durchs Ried quasi.
Es war der Radweg mit dabei. Wir haben in anderen Projekten abgespeckt. Wir haben auch in der Struktur Gelder gefunden. Das ist schlicht und ergreifend in der jetzigen Situation notwendig. Jeder muss in einer budgetären so schwierigen Situation auch seinen Beitrag leisten. Das Wichtigste fürs Jahr 2026 ist jetzt, die Wirtschaft auch wieder in Schwung zu bekommen. Ich kann mich erinnern an die letzten 5 Jahre, auch Landtagsdebatten, da hat uns speziell die Grüne Partei immer wieder erklärt, wir müssen die Wirtschaft in Vorarlberg gesund schrumpfen. Wir wollen manche Betriebe gar nicht im Land haben. Was dieses Gesundschrumpfen fürs Budget bedeutet, haben wir die letzten 2 Jahre gesehen. Weniger Einnahmen, weil weniger investiert wird, weil weniger Wirtschaftsleistung da ist. Wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft, dann gibt es auch mehr Geld im Budget.
Sie sind für Familien- und Jugendförderungen zuständig, hat es auch da Änderungen, Kürzungen, Anpassungen, wie man es nennen mag, gegeben?
Ja, im Gegenteil zur Darstellung nach außen, wo es ja geheißen hat, wir haben nur in Straßen investiert und alles andere gekürzt. Ich habe es in meinem Ressort, da ich für Familie und aber auch für Verkehr zuständig bin, dass wir bei den Direktleistungen, die über mich laufen im Familienbereich, keine Einsparungen vorgenommen haben, weil es uns wichtig ist, die Familien in der jetzigen Situation auch entsprechend zu unterstützen. Bei mir hat es die Einsparungen im Straßenbereich gegeben.
Sie haben jetzt, wir reden jetzt seit nicht ganz 20 Minuten, Sie haben hier schon 5-6 Mal die Grünen attackiert.
Es waren keine Attacken, es waren ja.
Warum arbeiten Sie sich an Vorgänger so ab?
Die Grünen machen es sich in manchen Bereichen relativ einfach. Die haben die letzten Monate so getan, als ob sie mit der Politik der letzten Jahre, vor allem der letzten 10 Jahre, überhaupt nichts zu tun gehabt hätten. Ich habe es gestern sehr offen angesprochen, wenn man sich die Regierungsbeteiligung der Grünen anschaut, flächendeckend in Mitteleuropa hat es überall dazu geführt, dass die Budgets außer Rand und Band gekommen sind. Und da haben Sie es ganz am Anfang richtig angesprochen, da müssen wir jetzt auch als Sanierer auftreten und die völlig unvernünftige Politik der letzten Jahre auch korrigieren.
Ich habe im Archiv ein bisschen geblättert, aus Ihrer Zeit wiederum, als Sie nicht in der Regierung waren, sondern in der Opposition, und habe unter anderem eine Diskussion gefunden, die ist mir selber noch in Erinnerung, aus dem Jahr 2022. Ich glaube, da ging es nach der Messerattacke in Villach ums Asylsystem in Österreich. Und da haben Sie vorgeschlagen, solange der Bund die Situation nicht in den Griff bekommt, sollen doch die Bundesländer die 15a-Vereinbarung zur Flüchtlingsbetreuung aufkündigen, keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Das ist ja mittlerweile kein Thema mehr, dass man die aufkündigt. Hat der Bund die Situation also in den Griff bekommen?
Die Debatte ist überraschenderweise aktueller denn je. Wir haben ja aktuell die Situation, dass man uns jetzt jahrelang erklärt hat, dass die Bundesregierung kriminelle Asylwerber nicht abschieben kann. Es gibt jetzt ein EU-Land, nämlich Dänemark, übrigens regiert von den Sozialisten, die klar eine Position angenommen haben, die werden kriminelle Asylwerber auch abschieben. Und ich habe es auch sehr offen formuliert in den letzten Tagen, solange es die Bundesregierung nicht schafft, die kriminellen Asylwerber außer Landes zu bringen, muss man sich als Land auch überlegen, ob wir in dieser Zeit die Entscheidung treffen, keine zusätzlichen Flüchtlinge mehr aufzunehmen, um hier auch den Druck in Richtung Bund zu erhöhen. Wir erleben es in vielen Bereichen. Es geht aktuell auf Bundesebene überhaupt nichts weiter. Da gibt es eine Kompromisspolitik der kleinsten Kompromisse. Jeden Tag richtet sich einer der drei Koalitionspartner aus, was alles nicht funktioniert. Und auch im Asylbereich geht in diesen Fragen überhaupt nichts weiter. Und da ist es auch mein Ziel, aus den Bundesländern heraus sehr klar Druck aufzubauen. Wir brauchen hier eine Politik, wo es wieder um Leistung geht. Wir wollen als Regierungspartner hier auch Kraftanstrengungen übernehmen. Da wird mir auch, was die Sozialhilfe betrifft, einiges nachschärfen. Da gibt es Bundesländer, die hier einen klaren Weg schon vorangegangen sind. Und da kann ich ankündigen, dass wir da die nächsten Monate einiges auch in Vorarlberg verbessern wollen.
Was steht da im Raum?
Wenn wir uns die Situation in der Steiermark oder in Oberösterreich anschauen, geht es vor allem, wenn es darum geht, dass sich Menschen nicht integrieren wollen oder Gesetze und Systeme missbrauchen, Strafen deutlich erhöht werden. Und da wollen wir auch in Vorarlberg Akzente setzen.
Gibt es schon konkrete Ideen, was man hier machen kann?
Wir haben uns in den letzten Tagen sehr stark die Gesetzesänderungen in der Steiermark angeschaut und das wird mit Sicherheit das Vorbild sein.
Mhm. Also auch, solange keine kriminellen Asylwerber verstärkt abgeschoben werden, kann sich Vorarlberg oder zumindest Ihre Partei in der Koalition vorstellen, dass Vorarlberg sagt, stopp, dann nehmen wir auch keine mehr zu uns.
Der Innenminister brüstet sich tagtäglich, was er alles Gutes macht. Man hat uns jetzt jahrelang erklärt, man kann kriminelle Asylwerber nicht einfach abschieben. Dänemark macht das und wie gesagt, wenn die Bundesregierung hier nicht einlenken will, braucht es vielleicht auch gewisse Druckmechanismen aus den Bundesländern.
Das wäre dann eine Aufkündigung der Vereinbarung.
Kann möglich sein.
Haben Sie mit Markus Wallner schon darüber gesprochen?
Wir haben in den letzten Tagen sehr intensiv darüber diskutiert, wie wir die Sozialhilfe in Vorarlberg anpassen wollen und ich bin guter Dinge, dass wir sehr schnell auch hier ein klares Paket vorlegen werden.
Nicht die Sozialhilfe, sondern das ist der Aufnahmestopp für Asylwerber.
Es wird in Summe ein Gesamtpaket sein, das wir freiheitlich einbringen. Wie gesagt, wir haben es in anderen Bereichen auch geschafft und ich bin guter Dinge, dass wir hier einen guten gemeinsamen Nenner finden.
Bis wann?
So schnell wie möglich.
Bundespolitisch wird gerade über die Wehrpflicht diskutiert. Wie sehen Sie dann das Ergebnis der Kommission?
Wir diskutieren innerparteilich schon relativ lang über das Thema Wehrdienstverlängerung. Unser damaliger Verteidigungsminister Mario Kunasek war immer ein Befürworter der Wehrdienstverlängerung. Wir haben auch eine klare Position dazu eingenommen auf Bundesebene. Was ich jetzt überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass die ÖVP von dieser Position wieder abkommt, sich dann doch nicht drüber traut, jetzt auch eine Befragung machen soll. Ich bin hier bei unserem Bundesparteiobmann, wenn es die Befragung gibt, dann fragen wir doch gleich ein paar Themen ab und nützen die Gelegenheit, das Feedback der Bevölkerung auch zu bekommen.
Also auf die Erbschaftssteuer, wie die SPÖ jetzt ins Spiel gebracht hat zum Beispiel.
Man merkt, glaube ich, alleine an diesem Beispiel, wie unklar die Linie der Bundesregierung ist. Die einen wollen in die Richtung, die anderen in eine ganz andere. Und darum zieht sich dieser Stillstand aktuell, glaube ich, das ganze Bundesgebiet.
Aber Sie würden 8+2, wie die Kommission vorgeschlagen hat, befürworten?
Wenn man mit Militärexperten spricht, wir sind auch in einem guten Austausch mit unserem Militärkommandanten, ist klar, dass die aktuelle Situation, wo natürlich nach der Ausbildung auch keine Zeit mehr zur Verfügung steht, alles andere als sinnvoll ist und hier braucht es diese Verbesserungen.
Ja, der Militärkommandant ist klar für 8 und vor allem für die +2 Monate Pflichtübungen. Was haben Sie gemacht? Wo waren Sie?
Ich war in Salzburg beim Bundesheer.
6 Monate.
Damals 6 Monate.
Verfolgen Sie eigentlich die internationale Politik?
Natürlich immer wieder. Aktuell kann ich Ihnen sagen, 1,5 Jahre Landesregierung binden natürlich sehr viel Ressourcen. Wenn man dann zu Hause ist, ist man dann auch froh, wenn man eine gewisse Zeit mit der Familie verbringen darf. Meine Frau ist dann alles andere als glücklich, wenn ich mich mit Politik beschäftige. Aber natürlich ist es auch die Aufgabe eines Landesstatthalters, die weltweite Politik zu verfolgen.
Wie ordnen Sie derzeit die Situation in den USA ein? Wir sehen einen Präsidenten, der demokratische Institutionen aushöhlt, sich nicht an Gesetze hält, eine eigene Truppe einführt, die mit Gewalt Migranten und Nicht-Migranten abschiebt oder festnimmt, 5-jährige Kinder, Menschen erschießt. Wie ordnen Sie das ein?
Grundsätzlich halte ich relativ wenig davon, wenn man aus einem Bundesland heraus Tipps in die ganze Welt verteilt.
Ohne Tipp, nur
eine Einordnung. Ich sage es auch nicht gerne, ganz offen, wenn man aus anderen Ländern oder anderen Bundesländern Empfehlungen nach Vorarlberg absendet. Wir wissen in Vorarlberg sehr gut, was wir hier zu tun haben. Ich glaube, in Summe verändert sich weltweit aktuell die Situation. Wir erleben eine sehr starke Politik in den USA, wo sehr stark auf die eigenen Interessen geschaut wird. Und wir leben in eine Politik in Mitteleuropa, wo es um die moralische Komponente geht. Die ganze Welt entwickelt sich weiter und bei uns wird über andere Dinge philosophiert. Drum bin ich sehr stark der Meinung, dass wir in Europa auch wieder eine sehr selbstbewusste Politik brauchen, wo wir sehr klar uns positionieren. Da wird immer die Thematik EU auch diskutiert. Es wird auch uns immer wieder vorgeworfen, wir wollen da irgendwie einen Austritt aus der Europäischen Union forcieren. Ich glaube, wir brauchen einfach nur vernünftige Politiker in Brüssel, die sehr stark die Interessen auch vertreten. Und dann können wir uns auch als Europa hier wieder positionieren und gut aus dieser sehr, sehr schwierigen Zeit auch herauskommen.
Halten Sie Donald Trump für einen vernünftigen Politiker?
Das müssen die Amerikaner einschätzen. Ich hoffe, dass viele Vorarlberger mich als vernünftigen Politiker
definieren. Da wollen Sie sich gar nicht dazu äußern.
Wie gesagt, da gibt es einen Haufen Experten und Analysten, die das sehr gut können. Ich gehöre nicht dazu.
Was muss die EU ändern, weil Sie die EU jetzt ins Spiel gebracht haben?
Wir diskutieren in Vorarlberg, in Österreich, aber speziell europaweit sehr viel über Bürokratie. Die Entwicklung gibt es im Rest der Welt. Bei uns wird über bürokratische Hürden nachgedacht. Sehr viel kommt da natürlich jetzt auch auf die Bundesländer rein. Wir müssen uns wieder danach orientieren, dass wir uns als Europa sehr klar positionieren, auch eine gewisse wirtschaftliche Entwicklung wieder forcieren. Während andere Regionen ordentlich Tempo macht, wird bei uns über irgendwelche Verbote nachgedacht. Und da braucht es diese klare Positionierung, die wir auch in Vorarlberg zurück in die Politik gebracht haben, dass wir als Standort Europa eine klare Wirtschaftspolitik brauchen, eine Entwicklung brauchen, eine vernünftige Entwicklung brauchen. Wenn das funktioniert, hat Europa eine Chance. Wenn das nicht funktioniert, wird es die nächsten Jahre sehr schwierig für uns.
Wie informieren Sie sich eigentlich? Welche Medien konsumieren Sie?
Quer durch die Bank. Als Politiker nimmt man alle Medien wahr. Wahrscheinlich spielt es darauf an, ob man die klassischen alten Medien benutzt oder die modernen Medien. Das klassische Feedback für mich ist die Bevölkerung. Also meine Experten sind die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger und auf dieses Feedback lege ich sehr viel Wert.
Weniger auf Sie bezogen, sondern wie Sie sich informieren.
Genau über diese Medien. Also ein Gespräch in einer Bürgerrunde bringt ab und zu mehr als mancher Zeitungsartikel.
Sind Sie... Die FPÖ hat ja ein eigenes Parteimediensystem, das sich manchmal sogar als Journalismus ausgibt, was natürlich nicht ist, entwickelt. Jetzt gibt es wieder einen Radiosender. Sind Sie selbst manchmal zu Gast im FPÖ-TV oder Austria First, wie der Radiosender jetzt heißt?
Ja, manche Medien blicken ja relativ neidisch auf die Entwicklung, die wir bei uns auch in der Bundespartei wahrgenommen haben. Wir haben einen eigenen Fernsehsender, wir haben jetzt auch ein eigenes Radioportal. Die Distanz Richtung Wien ist relativ weit, aber wenn ich in Wien bin, kriege ich auch ab und zu einen Auftritt bei FPÖ-TV.
Also waren Sie schon dabei. Selbst konsumieren Sie die Parteimedien auch?
Radio First läuft ab und zu jetzt auch bei mir im Büro, obwohl relativ wenig Radio läuft.
Noch eine Frage. Sie sind kürzlich zum zweiten Mal Papa geworden. Wo ist denn Ihr Kind auf die Welt gekommen? Im Bludenz noch oder ist sich das nicht mehr ausgegangen?
Unser erstes Kind ist John in Feldkirch auf die Welt gekommen. Damals war die Geburtenstation in Bludenz im Sommer geschlossen und abseits der ganzen Diskussion hat meine Frau von Anfang an auch die Entscheidung getroffen, dass unser zweites Kind auch in Feldkirch auf die Welt kommen soll.
Also die weitere Anfahrt war jetzt kein Thema.
Ich bin bei unserem ersten Kind mit meiner Frau 4-mal in den Kreißsaal gefahren, also wir haben die Strecke relativ gut im Kopf gehabt und es hat auch bei unserer Tochter jetzt zeitlich sehr gut funktioniert.
Wie geht es denn zu Hause? Haben Sie sich schon eingelebt als vierköpfige Familie?
Es ist natürlich eine tolle Veränderung. Man kann nicht verschweigen, dass so manche Falte sich auch in meinem Gesicht dazu geschlichen hat. Manche Nacht ist alles andere als einfach, vor allem wenn man am nächsten Tag einen anstrengenden Tag vor sich hat. Aber wenn Ihnen dann die Tochter oder der Sohn ins Gesicht lächelt, dann ist alles wieder vergessen. Also bin sehr stolz, dass wir jetzt auch mit dem zweiten Kind eine große Familie zu Hause haben. Und sie gibt sehr viel Rückhalt. Und an der Stelle darf man, glaube ich, auch einmal sagen, ich bin nicht viel zu Hause. Und da großes Dankeschön auch an meine Frau, die ich sehr bewundere, die das alles gut managt und zu Hause das Kommando hat.
Wie ist das denn als Berufspolitiker, als Vorarlberger Spitzenpolitiker, zumindest im Land, mit Blick auf Betreuungszeit, auf Karenz, auf Papamonat. Haben Sie da über irgendwas zumindest nachgedacht? Kam das mal zur Debatte oder war von vornherein klar, Sie werden weiterhin Vollpolitiker sein und Ihre Frau bleibt zu Hause?
Ich habe den Landeshauptmann gefragt, wo ich das Formular finde in der Landesregierung, um in den Papamonat einzutreten. Wir haben dann beide ein bisschen geschmunzelt. Betreuungszeiten zu Hause. Wir leben im Brandnertal in Brand. Da können wir uns glücklich schätzen, dass wir gute Betreuungsangebote auch haben. Aber wenn man in der Spitzenpolitik ist, dann gibt es nicht viele Möglichkeiten zur Zeitreduktion. Ganz im Gegenteil, wir haben natürlich einen Beruf, der nicht 40 Stunden in der Woche ausmacht. Da gibt das Zeitmanagement, da nutzt man die wenigen Minuten, die man dann zu Hause ist, auch ganz intensiv. Und ich sage es ganz offen, es tut schon manchmal weh, wenn man am Abend zu später Stunde nach Hause kommt, beide Kinder schlafen und am Morgen, wenn man wieder weg ist, beide immer noch im Bett sind. Das gehört bei der Politik ein bisschen dazu. Da braucht es eine Familie, die hinter einem steht. Und bis dato funktioniert das bei mir zum Glück sehr gut.
Das heißt aber, das Siegel familienfreundlicher Betrieb fürs Landhaus gilt nicht für die sieben Regierungsbüros.
Ich glaube, für die Mitglieder, die Mitarbeiter des Landhauses funktioniert es relativ gut. Für die Mitglieder der Landesregierung, da müsste ich als zuständiger Landesrat das Siegel auch entziehen.
Wie lange wollen Sie das noch machen, diesen Job?
Fragt mich meine Frau auch sehr oft. Aktuell bin ich sehr froh, dass ich in dieser Position bin, dieses Land auch gestalten kann. Und ich habe noch keine einzige Sekunde darüber nachgedacht, wie lange das noch geht oder was ich danach mache.
Wie lautet denn Ihr nächstes Karriereziel? Es gibt Stimmen, die sagen, Landeshauptmann wäre auch drin.
Ich habe die letzten Jahre eine Sache immer sehr klar herausgestrichen. Mir geht es nicht um Positionen, mir geht es darum, dieses Land weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt noch sehr intensive 3,5 Jahre vor uns in dieser Landesregierung. Was danach passieren wird, hat eine Bevölkerungsgruppe sehr klar in der Hand und das sind die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger.
Herr Bitschi, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Dankeschön.
Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ich bedanke mich im Namen der VN und natürlich im Namen der Kolleginnen und Kollegen von Ländertv und Voll.at fürs Zusehen. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielleicht noch kurz zur Information. Christoph Bitschi hat mehrfach von gestern gesprochen. Dies ist natürlich eine Aufzeichnung. Und was bei uns hier gestern ist, kann bei Ihnen wahrscheinlich schon vergangene Woche sein. Ich hoffe, wir hören, lesen und sehen uns bald wieder und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.